Ja, guten Morgen nochmal alle zusammen. An so einem schönen Tag, noch ist er so, trifft das Leben auf das Sterben. Aber dann müssen wir heute durch. In 2 Wochen ist schon Ostern und das ist die Zeit, da trifft das Leben auf das Sterben. Und der Text heute ist wieder aus der Markus-Reihe, nähert sich ja dem Ende. Und zwar aus Markus 13, Vers 31 bis 37. Und das Thema heute, kurz und knackig, und dann? Es gibt heute etwas zu entdecken, was nur schwer zu ertragen ist. Wir werden vergehen. Und der Tod nagt mit der Zeit an uns. Jedes Haar, das uns ausfällt, ich gehöre da schon zu der fortgeschrittenen Fraktion, die auch. Jeder Zahn, der uns gezogen wird, ich habe gerade eine neue Brücke bekommen, die aber mein Leben nicht verlängern wird. Oder jede Krankheit, die wir mehr oder weniger gut überstehen, erinnert uns daran, dass unser Leben ein Ziel hat und wir davon müssen. Und mit uns auch der Himmel und die Erde, ob wir wollen oder nicht. Mathematiker haben es da einfach. Sie schreiben eine liegende 8 und haben die Unendlichkeit. Schön. Zum Thema Tod und Ewigkeit, über das wir heute nachdenken, gibt es ja doch ganz unterschiedliche Ansichten. Die einen sagen, mit dem Tod ist sicher alles aus, aber es gibt zu viele Erfahrungen, zum Beispiel im Nahtodbereich, die diese Ansicht dann doch wieder in Frage stellen. Und tief im Grunde unseres Herzens wissen wir es, weil unser Schöpfer es in uns hineingelegt hat. Es geht weiter. Und wir sind dann Gott für unser Leben verantwortlich. Aus den östlichen Religionen kommend, hat auch bei uns im Land die Lehre von der Seelenwanderung Einzug gehalten. Ich finde das eigentlich grausam. Wer will schon ewig wandern, bis er sich dann ins Nichts auflöst? Und bei meinen kaputten Knien wäre das sowieso nichts. Diese Theorie hat noch einen anderen Fehler. Sie ist nämlich schlicht und ergreifend dem menschlichen Wunschgedanken entsprochen, ewig zu leben. Lassen wir uns von demjenigen aufklären, der wirklich tot war und wieder ins Leben zurückkam. Jesus Christus hat uns berichtet, dass die Toten auferstehen werden und wir dann für unser Leben vor Gott gerade stehen müssen. Hören wir, was er uns über die Ewigkeit und was darin bleibt zu sagen hat. Markus 13, Vers 31 bis 37. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von den Tage aber und der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Wie bei einem Menschen, der bei Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Vollmacht, einem jeden seine Arbeit und gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen. Damit er euch nicht schlafen finde, wenn er plötzlich kommt. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet. Ja, Himmel und Erde werden vergehen. Dieses ist der bildhafte Ausdruck dafür, dass Leben einfach endlich ist. Wir werden daran erinnert, dass wir alle vergängliche Wesen sind. deren Ende schon von Anfang an feststeht. Nur der Zeitpunkt, der ist uns nicht bekannt. Und mit dem irdischen Leben ist in diesen Worten auch vieles gemeint, benannt, was dieses Leben ausmacht und was in gleicher Vergänglichkeit unterliegt. Die schönen himmlischen Tage, die wunderbaren Begegnungen, die Freuden des Lebens, die gelungenen Beziehungen, die Gespräche voller Glück, das Zusammensein in Liebe, das alles, sie finden ein Ende. Ebenso die einfachen, die schlichten Tage, die einfach nur so dahinlaufen. Die nicht gelungenen Gespräche und Begegnungen, die traurigen Zeiten, die von Ferne und Distanz und die ohne besondere Erinnerung. Überall darin findet sich die Vergänglichkeit, wenn wir die vielen Abschiede des Lebens einmal aus dieser Sicht betrachten. Das Leben erhält so viel Vergängliches, so vieles, was wir nicht behalten können, wovon wir uns trennen müssen und wo wir im Laufe des Lebens leben müssen, was wir nicht beeinflussen können. Ja, Himmel und Erde werden vergehen. Und wir eben auch. Wie gerne schieben wir das beiseite. Wie wenig beschäftigen wir uns mit der Vergänglichkeit, die wir selbst an uns und anderen erleben. Wir möchten es nicht so gerne wahrhaben, dass mein Leben endlich ist und das Leben der Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind. Sie alle werden einmal nicht mehr da sein. Ich selber werde auch einmal nicht mehr da sein. Und die Zeit bei mir ist auch schon etwas fortgeschritten, sagt heute Morgen mein Spiegel. Menschen beschäftigen sich gerne mit dem Ende der Welt. Apokalyptische Filme, in denen das Weltende mit schrecklichen Farben ausgemalt wird, sind eine Spezialität von Hollywood. Vor einiger Zeit habe ich mir auf DVD den Film Noah angeguckt. Und auch dabei wird wieder deutlich, dieser Film über die biblische Sintflut arbeitet mit den typischen hollywoodschen Untergangseffekten. Laut, schrill und bombastisch. Sie wäre auch der Film 2012. Und wenn also schon Untergang, dann will ich wenigstens wissen, wann der Untergang kommt. Das wäre doch ganz fein. Ganz sicher und endgültig, wenn wir den Physikern glauben, spätestens in 5 Milliarden Jahren ist endgültig Schluss mit unserer Welt. Dann wird die Sonne wohl keine Kraft mehr haben, unsere Erde mit Wärme und Licht zu versorgen. Sie wird sich dann entweder in einer großen Explosion von einer Sekunde auf die andere vernichten oder in sich zusammenfallen und diesen Planeten einem Sterben durch Kälte und Dunkelheit überlassen. Eine Theorie, eine Vision, aber eine, die uns natürlich persönlich kaum berühren dürfte. Was sind 5 Milliarden Jahre gegen unsere 70, 80 oder 90 Jahre, die uns hier auf dieser Erde vergönnt sind? Und die Berechnung des Endes hat zu allen Zeiten Hochkonjunktur gehabt. Das fängt schon zu Zeiten Jesu an. Da fragen die Jünger, wann kommt das Ende der Welt? Und es ist seither wahrscheinlich schon tausendfach beantwortet worden. Der Maya-Kalender mit der Zeitangabe Ende der Welt 2012, wie auch der Film. Bei den Zeugen Jehovas war es schon das Jahr 1878. Es gibt immer wieder neue Termine von vielen Theologen und Zeitgeschichtlern. Aber Berechnungen haben überhaupt keinen Sinn. Ich habe für mich den Schluss gezogen, nicht weiter darüber nachzudenken. Denn Weltende ist Chefsache. Punkt, aus, Schluss. Selbst Jesus und die Engel haben davon keinen Zeitplan. Also glaube keinem, der vorgibt, er wisse, wann die Welt untergeht. Das weiß allein nur Gott. Das wird so plötzlich sein, wie die Rückkehr von jemandem, mit dem wir nicht rechnen. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, es zu verpassen. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir es alle wissen, denn er kommt nicht im Verborgenen, sondern er kommt für alle sichtbar. Alttestamentarisch mal ausgedrückt mit Pauken und Trompeten. Aber es kommt auf etwas ganz anderes an, am Weltende, wenn Jesus wiederkommt. Ich will das anhand einer kleinen Begebenheit schildern. Zu einem klugen Mann, na, klug war er jetzt gerade nicht, weil ich glaube, ich müsste einmal weiterdrücken. Es gibt keinen Zeitplan. Zu einem klugen Mann kam ein junger Mann und erzählte voller Freude, seine Eltern hätten ihm auf vieles Bitten hin erlaubt, Jura und Rechtswissenschaft zu studieren. Er würde keine Mühe scheuen, das Studium schnell und gut zu absolvieren. Der Kluge macht nicht gern viele Worte, und was man mit drei Wörtern sagen kann, sagte er lieber nur mit zweien. Er hörte dem jungen Mann also aufmerksam zu und sagte schließlich nur: Und dann? Der Junge war es überrascht, zeigte sich dann verwundert und erklärte schließlich: Dann werde ich Rechtsanwalt und Notar. Der Kluge sah ihn freundlich an: Und dann? Dann, sagte der junge Mann, dann werde ich spektakuläre Prozesse führen. Mein Sachverstand und mein Engagement werden mir Ruf und Ansehen verschaffen. Die Mandanten werden mir nur so zulaufen und mir ihre Prozesse übertragen. Und der Alte: Und dann? Dann, ereiferte sich der junge Mann, dann werde ich ein hübsches Sümmchen Geld verdienen. Ein großes Haus in der besten Wohnlage kaufen, eine riesige Kanzlei mit vielen Angestellten haben, herrliche Urlaube machen und ein vergnügtes Leben führen. Und dann, fragte der Kluge weiter, dann, antwortete der junge Mann plötzlich sehr nachdenklich, dann werde ich wohl sterben. Der Kluge blickte dem Jungen in die Augen und lächelte. Und dann? Ja, und dann? Es ist also nicht die Frage, wann ich sterbe oder wann das Weltende kommt, sondern die Frage ist vielmehr, was bleibt. Und das können die Hinterbliebenen, die in diesem Jahr einen Menschen verloren haben, gut nachvollziehen. Was bleibt? Glaube, Hoffnung und Liebe lesen wir im Korintherbrief. Glaube an das unvergängliche Wort Gottes. Wer sein Leben auf das baut, was in der Bibel steht, nicht auf das, was er meint, das in der Bibel steht, der baut sein Leben auf bleibenden, ewigen, festen Grund. Hoffnung auf die Auferstehung an Jesus Christus. Seit rund 2000 Jahren gibt es die Botschaft Jesu. Seitdem sind seine Worte lebendig. Sie berühren Menschen, helfen ihnen, geben ihnen Zuversicht, wecken Glaube, Hoffnung und Liebe. Liebe, aber nicht das billige Wort, wie es heute so leicht und weithin gebraucht wird. Wie zum Beispiel in dem Lied Marmorstein und Eisen bricht aber unsere Liebe nicht. Das ist ein bekannter Schlager von Drafi Deutscher. Hier wird die Liebe als unvergängliches Gut dargestellt und eine Sehnsucht tief in unserem Herzen angesprochen. Wir suchen etwas, worauf wir uns wirklich verlassen können. Und dass die Wirklichkeit ganz anders aussieht, zeigt sich auch daran, dass viele Ehen, in denen sich die Partner lebenslange Liebe und Treue versprochen haben, scheitern. Nein, die menschliche Liebe ist es leider nicht, die unvergänglich im Stand haben wird. Selbst wenn es Ehen gibt, in denen sie ein Leben lang hält, und glücklicherweise stoßen wir auch auf solche positiven Beispiele, doch auch da wird der Tod einmal die Partner scheiden. Meine Frau und ich werden dieses Jahr unseren 40. Hochzeitstag feiern. Das ist auch schon eine gute Summe. Wie gut, dass hier von der göttlichen Liebe die Rede ist, die alle menschliche Liebe übersteigt und die uns in Jesus Christus begegnet. Er hat uns Worte geschenkt, die bleiben. Und er hat versprochen, dass er wiederkommen wird. Und bei der Wiederkunft von Jesu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin schon tot, dann wird Jesus mich auferwecken, oder ich lebe, dann findet er mich hoffentlich wach vor. Auferweckung bedeutet, dass Gott alle Menschen, die jemals gelebt haben, aus dem Tod holen wird. Und alle werden sich vor Gott verantworten müssen. Doch wir leben noch und darum sollten wir wachsam sein. Wachsein heißt, eine Antwort auf die Frage "und dann" zu haben, die über unser Leben hinausgeht. Ich kann die Frage wegschieben, doch im Leben ist nichts so sicher wie der Tod. Auch wenn natürlich immer nur der andere stirbt. Wachsein heißt, seid wachsam für meine Worte, für meine Botschaft. Lasst sie in euch wirken. Denn wer mit diesen Worten lebt, der wird auch erkennen, dass man mit diesen Worten sterben kann. Es sind tragfähige Worte, die uns tragen können durch die schweren Zeiten des Lebens. Sie machen Mut zum Leben und auch zum Sterben. Und sie geben uns Hoffnung für morgen. Wachsein heißt, sich darauf vorzubereiten, dass wir einmal vor Gott, unserem Schöpfer, stehen werden und ihm Rechenschaft über unser Leben geben müssen. Ein Leben mit seinen Höhen und mit seinen Tiefen, mit seinen sonnigen, schönen Tagen und mit seinen Schattenseiten. Doch entscheidend dabei ist ein wacher Glaube an unseren Herrn und Retter Jesus Christus. Wachsein heißt auch, Schluss machen mit den falschen Vorstellungen über Gott und Jesus Christus, die ich mir zurechtgelegt habe, sozusagen mich loslösen von meinem eigenen Evangelium, meiner Philosophie, die ich mir so selbst zurechtgezimmert habe. Damit werde ich Gott nicht beeindrucken können. Gott ist nicht der Gott, der am Ende fünfe gerade sein lassen wird und sagt, alles nicht so schlimm. Er wird uns zur Verantwortung ziehen. Und ich kann euch sagen, dass ich froh bin, dass ich in Jesus einen Anwalt und Fürsprecher habe. Er wird zu Gott sagen, du hast schon recht, der Martin war nicht so gut, aber schau auf meine Nägelmale. Auch für ihn habe ich am Kreuz bezahlt. Gott ist nicht ein Gott, der sich allen meinen Vorstellungen und Gedanken anschließen wird. Aber alles, was er in der Bibel versprochen hat, das wird er halten. Da hat er zum Beispiel versprochen, dass er am Ende alle Tränen abwischen wird. Ein Versprechen, das uns mehr als Trost sein kann. Gott ist nicht der Gott, der darauf angewiesen ist, dass wir an ihn glauben. Gott möchte, dass wir an ihn glauben, weil er unser Leben auf einen tragfähigen Grund stellen möchte. Und wir Trost finden können im Leben und im Sterben. Die Worte Jesu unterliegen nicht der Vergänglichkeit des Irdischen. Es sind Worte, die mehr in sich tragen als unsere irdischen Worte, die wir jeden Tag miteinander wechseln. Die Worte Jesu, was er getan hat, das, was er den Menschen vor Augen gestellt hat, das hat eine unvergängliche Seite. Das kann nicht zerstört werden. Das bleibt gültig. Daran können wir uns festhalten, wenn das Leben alles andere in Frage stellt. Am Ende ein Zitat von Jörg Zink, das ich uns zusprechen möchte. Ich wünsche dir und mir nicht ein Leben ohne Entbehrung, ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne Störung. Was solltest du tun mit so einem Leben? Ich wünsche dir aber und mir, dass du bewahrt sein mögest an Leib und Seele, dass dich einer trägt und schützt und durch dich alles, was dir geschieht, deinem Ziel entgegenführt. Und dass du jeden Tag spürst, Gottes Geist umgibt dich, Gottes Geist begleitet dich. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und ich wünsche uns allen, so wach zu bleiben und so wach zu leben und wünsche uns allen eine wirklich richtige Antwort auf die Frage aller Fragen. Und dann? Amen.